Online-Marketing, Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen bei Folge 8 der 121 Stunden live. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du dabei bist. Wer ist denn wir? Ich bin die Sarah, ich bin Trainerin für Content Marketing bei der 121 Watt und bin mega happy, heute hier zu sein. Und bevor ich euch verrate, wer mit mir hier ist, gebe ich euch noch einen super guten Grund, bis ganz zum Ende dran zu bleiben, denn unser heutiger Special Guest ist ein absoluter Hero im Content-Thema und er verrät uns, was bei Überschriften im Web am allerbesten funktioniert. Also bleibt dran und hört mir und dem Patrick zu.
Ja, richtig cool. Ausgabe Nummer 8. Ich fasse es nicht. Das heißt, 8 Wochen machen wir das hier schon. Ja, wie Sarah bin ich auch Trainer bei der 121 Watt zum Thema Online-Marketing, auch das neue lokale Online-Marketing-Format und die ganze Klaviatur der Suchmaschinenoptimierung, dass wir hier helfen, die Menschheit aufzuschlauen. Und apropos aufschlauen, Sarah, ich freue mich sehr, heute wieder einen sehr, sehr gern gesehenen Wegbegleiter auch in der 121 Watt Referentenfamilie begrüßen zu dürfen. Also letztendlich hat er das Internet gegründet oder zumindest hat er Chip Online mitgegründet. Und zwar hat er schnell gesehen, okay, als klassischer Journalist, ich möchte doch irgendwie digital eskalieren im Positiven und ist auch mittlerweile rege daran interessiert, Autorinnen da draußen beizubringen, wie ich eigentlich hybrid erfolgreich schreiben kann, wichtiges Thema. Und ich bin auch achtsam, so wie er auch, da gibt es sogar Trainings für, denn es gibt eine Neuigkeit. Nur wir begrüßen erstmal ganz lieb natürlich den Erik bei uns. Und Erik, du musst uns jetzt mal erklären, was du genau machst. Nämlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Position beim Wort- und Bildverlag. Aber wie heißt eigentlich deine Position?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Freue mich total, hier zu sein. Bin richtig stolz drauf. Nummer 8 ist ja auch noch ziemlich weit vorne, gell? ich bin Managing Editor Multichannel Publishing. Was es genau bedeutet, versuchen wir alle noch rauszukriegen, aber es hat was damit zu tun, dass ich beim Wort und Bild Verlag mit den Chefredakteurinnen zusammen die Webseiten verantworte. Und das sind zum Beispiel Seniorenratgeber, Diabetesratgeber und auch die Apothekenumschau, die ja der eine oder die andere auch schon gut kennen.
Ja, allerdings, gerade aus den Suchergebnissen. Ja, Sarah, wollen wir direkt reinspringen und zwar
ja, sofort
mit unserem ersten Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat und auch noch wird. Und zwar Hilfe, meine Seite steht nicht im Index. Letztendlich, wir wollen ja hier auch ein bisschen Verständnis und Betroffenheit schaffen. Erstmal, was meinen wir mit Index? Das ist halt der ganze Speicher von Google, wo im besten Fall nur eine Kopie von unserem jeweiligen Dokument, HTML, Bild abgelegt ist. Aber es kann auch mal passieren, dass wir nicht gefunden werden. Und ich glaube, ich denke mal, wie ich euch hier jetzt in der Runde auch beisammen habe, Sarah, Erik, dass ihr auch bestimmt schon mal das Vergnügen hattet, dass ihr viel in Content investiert habt und dass ihr dann noch nicht mal gefunden, sondern gar nicht im Index war, durch irgendwelche technischen Flüchtigkeitsfehler. Könnt ihr davon ein Lied singen, ohne jetzt zu singen?
Also ich kann nicht singen. Also singen, genau, lasse ich weg. Aber natürlich, also wer sich die Sichtbarkeitsgeschichte der Apothekenumschau anguckt, der wird schon ahnen, dass es da immer sowas gab. Immer mal wieder, wobei es müssen auch gar keine technischen Fehler sein, die da so anstehen. In meiner vorherigen Arbeit als in der Content-Manufaktur als Geschäftsführer dort, hatte ich ziemlich häufig Kunden, die angerufen haben und ich werde gar nicht gefunden. Und dann habe ich gefragt, ja, wofür denn? Für welches Keyword? Also, und dann haben die halt riesige Keywords angegeben und dann war halt ihre Seite dort nicht zu finden. Und es muss nicht immer ein technisches Problem sein, sondern es kann durchaus auch einfach sein, dass man am falschen Ort sucht. Aber in aller Regel ist es schon auch so, dass man mit einem ordentlichen No-Index zum Beispiel auf der Seite oder mit einem Canonical-Tag auf eine falsche Seite sich selber auch rauskegeln kann. Ja, klar, das kenne ich reichlich.
Ja.
Und übrigens, Google hat da jetzt eben, lässt gerade was in den Staaten schon mal so eine erste Möglichkeit laufen. Wenn du jetzt glaubst, als Amerikaner derzeit leider nur, dass du alles richtig gemacht hast und keine technischen und keine inhaltlichen Fehler gemacht hast und trotzdem nicht auf dem Index erscheint. Also, wenn du der Meinung bist, dass der Google-Crawler Schluck auf hat, kannst du dich direkt an Google wenden und sagen, hey, Achtung, ich habe eigentlich alles gemacht, was ihr mir sagt und ich bin trotzdem nicht im Index. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir in den Genuss auch noch kommen, den Google-Crawler auf Schluckauf hinzuweisen. Aber sieht ganz gut aus, weil es jetzt, wie gesagt, in den Staaten schon ausgerollt ist, dass man sich direkt an Google wenden kann mit Indexproblemen.
Okay, krass. Da macht Google ja ein ganz schönes Service-Fass auf. Ne? Da bin ich gespannt. Ich meine, dass immer noch versucht wird, bei so einem Datenschluckauf dann über die Search-Konsole, dann zum Beispiel nochmal über die Live-Abfrage Google so ein bisschen anzupieksen. Was ich halt auch nochmal so als kleiner Anstupser durch die Überschrift feststelle, dass ich es eher oft noch umgekehrt da draußen wahrnehme, nämlich, ups, ich habe aus Versehen Inhalte im Index, die noch entweder gar nicht dort zu finden sein sollten, weil irgendwie klassisches Relaunch-Szenario oder tatsächlich ungewollt Dokumente im Index gelandet sind, wie irgendwie unnötig viel zu große PDF-Dokumente. Also von daher, mein Appell hier mit dieser Überschrift ist, dass man wirklich hier, und das ist halt gerade das Thema des technischen SEOs, so schlimm ist das nur gar nicht, nur abgekürzt heißt es einfach genau, das Bewusstsein dafür zu schaffen, was soll wirklich bei Google gefunden werden und was eben nicht. Und was Erik schon meinte, ne, was du meintest, dieses No-Index im Quellcode ganz oben im Head ist halt das strengste Attribut, an das sich Google halt hält. Und wenn ich das reinsetze oder auch falsch setze, können Inhalte sehr schnell rausfliegen oder halt aus Versehen gefunden werden. Das kann ja schnell zu Schmerzen führen. Aber hören wir auf mit Schmerzen, sondern wir wollen das ja auch entsprechend nicht nur diagnostizieren, sondern auch heilen. Und Moss hat hier nochmal einen guten Impuls gegeben, und zwar wann und wie du das Disavow-Tool verwenden solltest. Ja, was soll ich sagen, was ich immer bis heute noch fantastisch finde, Erik, dass es ja eine offizielle Funktion der Search-Konsole ist, ne, um einen Link, einen toxischen Link zu entwerten, aber gar nicht in der Navigation der Search-Konsole auftaucht. Bis heute nicht.
Ich bin auch überrascht, wie viel, also wer mich so ein bisschen kennt, weiß auch, dass ich eigentlich noch nie so der überzeugte Linkbuilder war. Im Gegenteil, dass ich schon seit einigen Jahren der Meinung bin, dass du halt, wenn du einen guten Inhalt hast, dann wird es schon irgendwie funktionieren. Was natürlich nicht immer gestimmt hat, aber zunehmend mehr stimmt. Und ich bin ein bisschen irritiert, wie viel Aufwand oder wie viel Aufriss, wie viel Öffentlichkeitsreichweite das Disavow-Tool überhaupt noch hat. Also wahrscheinlich werde ich jetzt wieder geprügelt werden, aber hey, das ist ein 9 Jahre altes, 9 Jahre, glaube ich, oder? Ja, 2012, 9 Jahre altes Tool. Und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das überhaupt bei Google noch wirklich beachtet wird.
Oder weil sie einfach vergessen haben, irgendwie eine 301 draufzusetzen, oder?
Also mal im Ernst, also ich kenne eigentlich, also da haben natürlich andere SEOs andere, also es gibt ja auch immer so diese Denkfehler. Ich glaube ja auch, dass das, was ich so erlebe, dass es die Wahrheit ist. Aber ich habe noch nie erlebt, dass durch ein Disavowen, also doch, ich habe schon erlebt, aber das ist schon viele, viele Jahre zurück. Und in den letzten 2, 3 Jahren habe ich es einfach nicht mehr erlebt, dass das Disavow-Tool irgendwie noch für großen Aufriss gesorgt hat, außer natürlich in der Beschreibung dessen, weil es höchst kompliziert ist, weil du viel, viel falsch machen kannst. Und weil man, und das sage ich jetzt mal als, sage ich mal ganz böse, weil man natürlich, wenn man mit Link-Analyse Geld verdient, dass man das natürlich noch gerne einsetzt.
Also das ist auch so ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn du der Meinung bist, dass bei dir eventuell was kaputt sein könnte, dann ist der erste Weg ganz sicher nicht zu diesem Disavow-Tool. Also nicht da einfach mal irgendwie was hochladen, so nach dem Motto, das wird schon kaputt sein, sondern du musst dir echt sicher sein, dass da wirklich was im Argen ist mit deinen Links. Also nicht einfach nur mal so ausprobieren, ob es dann besser wird. Da kann man ordentlich was kaputt machen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, haben wir gesagt, wir holen immer alle ab, auch die, die das Disavow-Tool vielleicht noch nicht gehört haben. Mhm. Wenn du mit eingehenden Links Probleme hast, also sprich, du hast das Gefühl, irgendjemand spammt oder das wurde gespammt auf deine Seite oder du hast pfui irgendwie mal so in den frühen Zeiten der vermeintlichen SEO-Optimierung Links gekauft, irgendwelche Quatsch-Links. Die kann man mit so einem Disavow-Tool eben entwerten, theoretisch. Und das ist, glaube ich, auch das, Erik, warum du es nicht mehr so häufig hörst, einfach aus dem Grund, weil die meisten jetzt da draußen wissen, dass man SEO so nicht macht. Aber wenn du zum Beispiel eine Seite hast, die schon weit zurückgeht und dich vielleicht mal vor vielen Jahren in Sachen SEO ausprobiert hast und vielleicht Dinge getan hast, auf die du heute nicht mehr stolz bist, dieses Disavow-Tool hilft dir so ein bisschen, da vielleicht aus der Nummer wieder rauszukommen. Wenn du denn eine Nummer überhaupt hast, das muss man natürlich immer zuerst prüfen.
Ja, und dazu kommt, dass Google selber auch natürlich sagt und auch in seiner Bewertung von Webseiten auf dem Schirm hat, weil die gerade diese ganzen auf Masse generierten Backlinks, die toxisch sind und auch gerade einen völlig falschen geografischen Print haben und halt aus Indien, Asien kommen, wo ich gar nicht unternehmerisch unterwegs bin. Das sind immer sogenannte Scraping-Seiten, also rein per Skript zusammen aggregierte Datenbanken, wo dann en masse Links gesetzt werden. Und solche Scraping-Seiten hat Google nach eigener Aussage auf dem Schirm. Trotzdem für den ruhigen SEO-Schlaf, genau. Ne? Du wirst halt da draußen, gerade wenn du im E-Commerce unterwegs bist, gerade in kompetitiven Bereichen, immer noch tatsächlich bewusst mit solchen negativen Links beschossen seit dem Penguin-Update 2012, das Google ja genau ausgerollt hat, um diesen ganzen Links-Spam irgendwie Herr zu werden. Und für den ruhigen SEO-Schlaf, ja, identifiziert eure toxischen Backlinks, aber immer die Relation. Ne? Wenn ihr 100.000, 200.000 Backlinks insgesamt habt und davon sind 10, 20 toxisch, dann kann man ruhig schlafen. Aber sobald das hier 5-10% eures gesamten Backlink-Profils ausmacht, dann bin ich tatsächlich auch ein großer Freund davon, gerade weil ich solche Seiten nicht erreichen kann, niemals, die gegenüber Google dann zu entwerten. Der Aufwand ist da relativ gering. Aber Fakt ist auch, und das zum Verständnis, das bedeutet nicht, dass die Links verschwinden, sondern einfach, dass sie innerhalb der Google-Maschinerie entsprechend entwertet werden. Das sagt ja auch das Tool entsprechend dann aus. Das ist nur einmal wichtig zu verstehen. Und wichtig fürs Internet aufräumen dann da draußen. Und was auch noch wichtig ist, ist einfach mehr rauszuholen. Hatte ich heute wieder auch die Diskussion, warum immer gleich mehr Traffic haben wollen, wenn wir immer wieder unsere 100 Menschen da in den Trichter schmeißen. Wäre ja auch eine verrückte Überlegung, aus diesen 100 Menschen, die wir in den Trichter schmeißen, nicht irgendwie 0,5 oder 1% Conversion rauszuholen. Conversion ist jetzt hier frei definierbar. Ich gehe jetzt einfach mal von einem prallen Warenkorb oder halt einer entsprechenden harten Lead-Generierung aus. Aber für mich ein Feld, das immer noch oft ein blinder Fleck ist tatsächlich, aus bestehendem Traffic noch mehr rauszuholen. Wie seht ihr das?
Absolut. Vor allem immer, wenn es an die eigene Seite geht. Dann wird es häufig kompliziert. Da sind irgendwie Strukturen, da haben viele Leute mitzureden. Man kann vielleicht nicht einfach so eine Seite mal entrümpeln oder das CMS ist so verkorkst, dass es gar nicht möglich ist, da eine gute Usability draufzusetzen. Dann ist es natürlich leichter, den Google Ads-Hahn weiter aufzudrehen, als sich mal tatsächlich hinzusetzen und seine Hausaufgaben zu machen. Also das kriege ich eben auch oft mit, dass, ja, ich weiß, die Landingpage ist nicht so ideal, ja, aber das können wir nicht anders abbilden. Und also das ist so die Erfahrung, die ich mache. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Erik, mit dem, was der Patrick angekündigt hat.
Ich glaube, das hat immer viel damit zu tun, mit diesen zwei schwäbischen Regeln. Die eine Regel lautet, ja, das haben wir noch nie so gemacht. Und die andere Regel lautet, das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist tatsächlich so, wenn du mit Kunden sprichst oder jetzt auch im Umfeld, im Verlagsumfeld, viel Text ist ganz schlecht, sagt der eine, und die andere sagt, wir brauchen unbedingt mehr Text. Das sind letztendlich immer unheimlich viele Dinge, die man halt so denkt, und meistens geht man dann vom Panel of One aus, also von sich selber, und findet halt irgendwie, also das, da könnte man so ein Bullshit-Bingo draus machen, könnte irgendwie sagen, bei so einer Diskussion über Conversion, irgendjemand wird sagen, ich würde da niemals draufklicken, das wäre mir zu weit weg, oder sowas sagen wie, der zu viel Text erschlägt mich. Das sind immer so die Sachen, die dann kommen, und ich Ich finde es extrem frustrierend, dass Leute dann ihre Seite verlassen, aber darauf schimpfen, dass zu wenig Leute konvertieren. Also das gehört getestet erstens und zweitens gehört auch schon vorne mal drüber nachgedacht, ob ich denn überhaupt auf die richtigen Keywords optimiere, weil ich kann natürlich nur ordentliche Conversions haben, wenn die Leute auch aus dem richtigen Suchergebnis kommen.
Ja. Absolut, absolut.
Und wir müssen einfach schauen, wie flexibel sind wir im Unternehmen überhaupt? Ne? Also, was ich mir merke, danke dafür, Erik, Panel of One finde ich fantastisch, weil die meisten Auftritte sterben dann in Schönheit, als dass sie halt irgendeine Art der Conversion erfahren dann halt. Ne? Und genau. Was ich halt bei euch auch spannend finde, und das würde ich hier ganz gerne nochmal anstoßen, wenn es um das Thema Content geht, was sind da für euch klassische Conversion-Ziele, die ihr für euch definiert?
Also ich habe so eine kleine für mich zusammengebastelte Theorie, dass man so bei Webseiten immer drei unterschiedliche Motivationen haben kann. Ich nenne es mal Motivation. Das eine ist mehr Reichweite, das andere ist mehr Verkaufen und das letzte ist die Marke fördern. Und wenn es um Conversion geht, sind es natürlich die der Verkauf, also die Leads, die ich damit einsammle, wichtig. Und da geht es ja eigentlich ums Verkaufen, um Newsletter anmelden, vielleicht auch, einen Download zu machen. Da gibt es eine ganze Menge mögliche Conversions, die eine Rolle spielen können. Und dementsprechend muss natürlich auch der Inhalt darauf zugeschnitten sein.
Genau, also ich finde auch, man muss immer, den Content darf man nicht singulär sehen. Im Content-Marketing ist der Content immer in ein größeres Business-Projekt mit eingebunden. Mhm. Und da, ich mache es so, dass ich mich immer daran orientiere, was will ich denn eigentlich mit dem Text erreichen? Also was würde ich gerne, dass der User erlebt und vielleicht auch macht, wenn er meinen Text gelesen hat. Und du hast jetzt gerade super Beispiele genannt, Erik, für untere Funnel-Geschichten, also so kurz vor der Conversion. Wenn ich jetzt so im oberen Funnel-Bereich bin, dass man sagt, ein bisschen Aufmerksamkeit, so Awareness generieren, da sind für mich sowas wie Seitenaufrufe und dann aber noch, also Seitenaufrufe allein tut's noch nicht. Und dann noch so eine zweite Metrik dazu, da noch zum Beispiel sowas wie, wie viele Seiten pro Nutzer, dass man schaut, hat man denjenigen vielleicht schon ins richtige Interessensumfeld geholt, hat sich der noch weiter umgeschaut, immer noch so ein bisschen was Zweites mit dazu nehmen. Da im Awareness-Bereich gehe ich tatsächlich sehr, sehr viel auf, wie viel wurde denn gesehen und schaue noch so eine zweite Metrik mit an, weil Leute auf eine Seite zu schicken oder da Seitenaufrufe zu generieren, kann ich relativ einfach, wenn ich das Targeting entsprechend in meinen Paid Ads entsprechend einstelle, dann schauen die Leute drauf, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich nicht so eine zweite Metrik noch dazu habe, um zu gucken, die Leute, die da waren, wie geht's denen, ging's denen denn? Also man kann auch so ganz simple Geschichten wie Scroll-Tracking noch machen oder sowas. Also irgendwo brauche ich noch so einen zweiten Hinweis drauf, die Leute, die ich mir reingeholt habe, haben sich die denn da auch gut orientiert bei mir?
Und das, ja, und da, ja, Erik, klar.
Also da finde ich es extremst wichtig, dass man das dann auch dementsprechend. Also keine Pauschalurteile. Gestern habe ich mit einer Bekannten gesprochen und die hat erzählt, ihr Chef schwört darauf, dass die Buttons immer grün sein müssen. Das ist kein Witz. Also das ist der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und bei dem müssen alle Buttons grün sein, weil er mal irgendwo gelesen hat. Ja. Also das finde ich ganz schlimm. Das finde ich wirklich schwierig. Also es muss getestet werden.
Ja.
Und dann vielleicht noch zwei Stichwörter, die ich noch in das Bullshit-Bingo mit reintun will, weil ich glaube, das ist für die Conversion wirklich zuträglich. Mehr so aus der Content-Sicht. Das eine ist Einwandbehandlung und das andere ist Bestätigung. Also wenn der Nutzer auf deine Seite kommt und du klopfst ihm erstmal auf die Schulter und sagst, ja, hast du gut gemacht, dass du hier bist, also das willst du schon. Und du weißt, er wird Einwände haben, weil er zum Beispiel denkt, das ist mir zu teuer oder das ist schlecht für die Umwelt, dann nimmst du doch, wobei, wenn es schlecht ist für die Umwelt, dann lass dein Produkt sterben. Aber wenn er irgendwie einen anderen Einwand noch haben könnte, dann würde ich diesen Einwand auch immer behandeln und nicht so tun, wie wenn er nicht da wäre. Das ist ein Fehler, den meiner Ansicht nach relativ viele machen. Die tun dann so, wie wenn ihr Produkt perfekt ist, ist es aber nicht. Und das wissen sie auch. Also warum sage ich es dann nicht gleich? Das hilft, glaube ich, sehr stark bei dem Vertrauensaufbau und um nichts anderes geht es ja dann meistens.
Total, total. Vertrauen ist da ganz wichtig. Und was ich hier noch ganz gerne mitgeben möchte als Impuls, wo auch immer sehr stark optimiert wird, ist natürlich alles so im sichtbaren Bereich des jeweiligen Endgerätes, Desktop, Smartphone. Und was passiert eigentlich, wenn die Leute doch nochmal sich mit dem Content auseinandersetzen und 2-3 Mal runterscrollen? Kann ich dann immer noch so gut Geld ausgeben und konvertieren? Das heißt, sind die Elemente, die wichtig sind, mitgelaufen, die Vertrauenssignale? Das sind immer noch so Kleinigkeiten. Und da bin ich auch der festen Meinung, das muss nicht mehr ABCD getestet werden, sondern das sind feste Basiselemente, die eine Landingpage heutzutage mitbringen muss, damit egal, wie ich gerade dann halt über diese Landingpage hoch und runter navigiere, dass ich halt immer mit klebenden Elementen, diesen Sticky-Elementen, immer in der Lage bin, Geld auszugeben. Das finde ich halt nochmal ganz wichtig. Oder halt bei euch natürlich auch ganz kurz noch zu teilen. Das finde ich halt auch immer ein Feature, das mir oft fehlt, dass halt zumindest zum Beispiel im unteren Bereich dann nochmal sticky Elemente untergebracht sind, um das Ganze nochmal über den Messenger, Twitter oder die jeweilig relevanten Portale, Pinterest, entsprechend nochmal zu teilen.
Ja, wobei ich da nochmal sagen möchte, es gibt natürlich auch Dinge, wo einfach die Conversion nicht not, also auch das Teilen, also Bauchspeichel, Drüsenkrebs. Ich meine, wir haben Themen, das teilt einfach keiner. Und das sind dann aber auch Elemente oder das sind dann auch KPIs, die wir überhaupt nicht, also die erfassen wir natürlich schon, aber die haben dann für uns keine Relevanz total mehr letztendlich. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da auch sehr differenziert betrachtet, wo bin ich denn hier gerade unterwegs. Da ist die Newsletter-Anmeldung natürlich viel wichtiger als jetzt irgendwie in Facebook oder so.
Ja, voll. Aber spannend, Erik, separiert ihr das, je nach Thema, dass ihr nochmal so unterschiedliche Templates habt, wo ihr welche Funktionen zulasst?
Nein, es geht da wirklich um das Messen von KPIs, also dass wir uns überlegen, was ist erfolgreich und was ist nicht erfolgreich. Ja. Und da kannst, also wir haben nicht irgendwie 25, also es gibt schon Beitragsarten für Krankheitsratgeber, Symptome für Heilpflanzen und so, also das gibt es schon.
Ja.
Die sind sich aber allerdings sehr ähnlich und das würde jeden komplett überfordern, weil am Ende des Tages geht es ja nicht um Details zu machen, sondern überhaupt den wirklich geilen Content auch zu haben. Das kostet ja viel mehr Kraft, als jetzt irgendwie da noch ein bisschen dran rumzupuscheln. Also am Ende des Tages werden die schon ziemlich ähnlich behandelt. Es geht gar nicht anders. Aber es wird unterschiedlich bewertet, ob das jetzt ein guter Inhalt war oder ob das jetzt nicht so ein guter Inhalt war.
Verstehe.
Ich finde, das führt wieder sehr gut darauf zurück, dass man einfach schauen muss, was will ich mit meinem Text erreichen. Also mein Text ist ein Marketing-Element und das ist kein anderes Marketing-Element, wenn es um das Draufgucken geht, wie meine Google Ads, für die ich bezahle, die schaue ich mir an. Dann muss ich mir auch meinen Content anschauen, weil auch wenn ich da jetzt keine Klickpreise bezahle, bezahle ich den Menschen, der da sitzt und das schreibt und ich bezahle sozusagen damit auch an Crawling Power, wenn ich mir mit schlechtem Content meine Seite zumülle. Das ist auch eine Form von Bezahlen. Nur weil ich nicht gezielt Geld dafür ausgebe, pro Artikel nicht jeden Klick sozusagen bezahlen muss, muss ich mir trotzdem überlegen, wie stelle ich fest, ob das Ding erfolgreich ist oder ob das meine Erwartungen erfüllt oder eben nicht.
Punkt. Ja, oder Simulikoyon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Vielleicht Ausrufezeichen in dem Fall. Genau.
Ja, wir machen weiter und wir bleiben beim Thema Content. Übrigens, was ich auch immer schön finde, ne, dass Content immer sehr schnell als Fließtext zu Ende definiert wird. Aber Content kann natürlich auch ein Video sein. Und da gehen wir mal direkt rüber zu YouTube. Und zwar hat sich das Search Engine Journal da mit dem Algorithmus beschäftigt. Nur da zur Einordnung, wir reden jetzt hier nicht irgendwie über den Titel, die Beschreibung und wie oft das YouTube-Video eingebettet wurde. Das ist ja so, das sind die signifikanten Faktoren für den Suchalgorithmus. Hier geht es tatsächlich um die, ich glaube, die haben wir alle schon erlebt, die YouTube-Bubble. Wenn wir 11, 12, 15 Videos geguckt haben, wie uns YouTube plötzlich einordnet und welche Videos vorgeschlagen werden. Wie ist das bei euch? Was da ja auch entsprechend mit reinfließt, ist generell das Konsumverhalten, ne, einzelner Videos. Spielt ihr so ein bisschen mit dem Thema YouTube Analytics?
Kaum. Also momentan kaum. Weil das nicht, also es ist vom Umfang her noch gar nicht so groß. Also wir haben, also man muss jetzt bei der Apothekenumschau ja auch sehen, dass wir im letzten Jahr, und da bin ich auch erst so richtig mit reingerutscht, habe ich da mit der Beratung angefangen, dass wir in eine Situation reingerutscht sind, wo dann wirklich erstmal alles runtergebrochen ist. Warum? Weil dank Corona sich die ganze Weltpresse um Gesundheitsthemen gedreht hat. Ja. Das heißt, die Konkurrenz zum Thema, ob es jetzt Erkältung, Impfen, Schnupfen, Nase, Husten oder sowas war, die waren nicht mehr irgendwie Netdoktor oder Onmeda, sondern die waren halt einfach mal kurz alle. Und da natürlich auch bei Zeit, Spiegel und Bild keine Vollidioten sitzen, haben die natürlich auch sehr gute Beiträge gemacht. Das heißt, da ist erstmal alles runtergegangen. Auf der anderen Seite mussten wir dann anfangen, auch mit News, also richtige News lernen. Podcast hat der Chefredakteur angefangen, also sehr zu empfehlen ist Klartext Corona. Das finde ich einer der, also der zweitbeste Podcast. Nein, das ist natürlich der beste, muss ich sagen, aber... Nach dem Drosten-Podcast ist er wirklich sehr, sehr gut. Da haben wir uns also ganz arg viele neue Beitragsformen auch drauf geschafft. Und da bist du noch nicht sofort, wenn du praktisch aufbaust, noch nicht gleich damit dabei, irgendwie das genau zu messen. Das ist einfach, das wäre zu viel.
Also, was ich an den YouTube Analytics richtig toll finde, ist, du hast die Zuschauerbindung. Das ist eine Metrik. Mhm. Und ich kenne das so nirgendwo anders her, und zwar so Zuschauerbindung zeigt dir, wie so ein Zeitstrahl, wie lange sind die Leute denn so im Schnitt bei dir dran geblieben im Video. Und du siehst das immer parallel, also diese Maske sieht so aus, dass du oben quasi dein Video hast, sagen wir jetzt mal dein Video zum Thema Schnupfen, und das du schon publiziert hast, und drunter hast du diesen Zeitstrahl der Zuschauerbindung. Und dann kannst du eben sehen, wo steigen dir die Leute denn eigentlich aus. Da siehst du dann auf einmal so einen Abfall dieser Grafik relativ steil nach unten, und dann kannst du in deinem Video genau an diese Stelle spulen und schauen, was hat dir denn da gerade die Leute rausgekegelt? Hast du da vielleicht da geht es jetzt dann schon so ein bisschen in die Vermutung, aber zum Beispiel hast du eine Grafik da stehen oder so, die vielleicht einen Ticken zu lange steht? Und die Leute sind gelangweilt und gehen wieder. Also du bist da relativ gut drin. Ich habe mein Video von der 121 Watt analysiert. Da hatte Alexander Holl sich ein Analytics-Konto angeguckt. Und da hat man gesehen, dass da irgendwie brutaler Schluckauf ist in diesem Konto. Und er hat da viel erklärt, woran er das sieht. Und dann sagt er so, ja, und dann am Ende hatte sich rausgestellt, dass die Zahlen da auf einmal so sich so wahnsinnig verändert haben, weil da versehentlich der Analytics-Code zweimal eingebunden war. Und an dieser Stelle hat man an dieser Zuschauerbindung gesehen, haben die Leute immer wieder zurückgespult. Also das sieht man, weil dieser Graph auf einmal nach oben schießt. Also war klar, entweder hat Alexander in einem Video genuschelt oder die Leute haben nicht gescheit hingehört. Und die wollten natürlich wissen, was war denn jetzt die Ursache? Spannend. Und das war sehr nett zu sehen. Und kleiner Tipp eben, Zuschauerbindung in den YouTube Analytics. Nie bekommst du meiner Meinung nach so sekundengenaues Feedback, wie die Leute mit deinem Content interagieren, wie in dieser Metrik.
Ja, absolut. Und das Search Engine Journal macht dann hier auch nochmal klar, warum wir wie, wo, welche Inhalte sehen. Es wird auch nochmal unterschieden zwischen der Startseite von YouTube, warum uns da entsprechend auf Basis unseres historischen Konsumverhaltens auf YouTube vorgeschlagen wird, und dann aber auch nochmal in der Entdeckenleiste. Und das ist halt einfach dann wieder unser persönlicher Fingerabdruck, den wir dort gelassen haben, an denen dann halt wieder diese Videos vorgeschlagen werden dann halt. Ja, das so viel zum YouTube-Algorithmus. Jetzt geht's in den Bereich B2B, Social Media, und das auch noch in bezahlter Form. Und zwar schauen wir mal auf das grüne Netzwerk. Und zwar hat sich Lunapark da die Frage gestellt, wie man dort das Ganze auch als erfolgreichen Werbekanal dann nutzen kann. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr auch nochmal so für das Thema Seeding gezielt irgendwie ein LinkedIn oder ein Xing? Oder habt ihr es entsprechend schon mal genutzt oder habt ihr es vor?
Bezahlt, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht. weil ich also natürlich noch nicht in allen Details des Verlages irgendwie eingedrungen bin. Wir suchen jetzt gerade 2-3 Stellen, also wer möchte, der mit mir arbeiten möchte, dann guckt doch mal vorbei. Für einen Data-Analysten, und dann werden noch 1-2 andere Stellen kommen. Und da ist natürlich LinkedIn und auch Xing durchaus wichtig. Wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, ich bin da echt so ein bisschen draußen, Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren keinen Job gesucht und ich hab da auch den Knall nicht so richtig gehört, was jetzt gerade LinkedIn und Xing betrifft. Ich bin nur irgendwann mal aus Xing ausgestiegen, weil ich da fand, dass da Leute Newsletter gemacht haben, von denen ich nicht finde, dass sie Newsletter machen sollten.
Also tatsächlich bin ich auch eher so ein LinkedIn-Anhänger geworden. Ich habe mal für eine Veranstaltung bei Xing Werbung gemacht, bezahlt, also für ein Ticket verkauft. Das hat auch recht gut funktioniert, so eine Business-Veranstaltung. Aber Xing, ich meine, es gilt für LinkedIn ähnlich, aber Xing greift ordentlich in die Kasse. Und da muss man sich schon sehr sicher sein, dass das Netzwerk für dieses Projekt das Richtige ist. Und dass der Content, den man da produziert, auch zu dem Netzwerk passt. Das sollte man immer machen. Also egal, auch wenn im Vergleich jetzt Facebook deutlich günstiger ist, auch da ist es verbranntes Geld, wenn du dir diese Gedanken nicht vorher machst. Aber ich persönlich merke schon, dass so ein bisschen Zurückhaltung bei Xing vorherrscht, was das Werbebudget angeht, weil eben auch die Targeting-Möglichkeiten nicht so ausgefeilt sind, wie es jetzt bei LinkedIn ist. Das davon abgesehen auch relativ teuer ist, meiner Meinung nach.
Ja, also dafür müssen wir das ist so die Grundvoraussetzung. Wir dürfen die Klickpreise nicht von den Search oder Social Ads kennen, wie wir sie jetzt irgendwie von Google und Facebook aus dem Ad Manager kennen. Absolut, genau. Also auch dort haben wir die Möglichkeit, per CPC oder CPM dann uns einzubuchen, aber die Klickpreise sind dann dort wirklich ein 3- bis 4-faches höher. Tatsächlich, Xing ist im Vergleich zu LinkedIn auch noch wirklich in den Kinderschuhen, gerade was den Ad-Manager angeht, auch generell die Funktion. Bei LinkedIn ist es halt ganz charmant, dass ich dort schon mit einem LinkedIn-Pixel arbeiten kann, zwecks Retargeting. Das ist natürlich so im nischigen B2B-Kosmos wiederum ganz spannend, gerade auch für eure Content-Wette. Ne? Das bedeutet, ihr platziert B2B-Content, könnt ihr das entsprechend mit dem LinkedIn-Pixel versehen und wenn die Leute dann auf LinkedIn rumspielen, dass sie dort auch nochmal dann retargetet werden. Das gibt's bei Xing nicht. Xing eskaliert gerade im Positiven, was zum Beispiel Video-Ads angeht. Da fahren sie jetzt immer wieder welche entsprechende Kampagnen. Und ich persönlich muss sagen, ich werde gerade wieder von LinkedIn zurück nach Xing getrieben, ins Xing-Dorf, weil ich finde diesen sehr harten Sales-Ansatz, der gerade auf LinkedIn gefahren wird, ja. Und dieses sehr needy wirkende Sales-Gehabe, finde ich ganz schwierig. Aber also wie gesagt, ne, also ich kann mich auch dankbar schätzen, dass ich halt so schon mein Netzwerk habe. Ne? Und natürlich sind das auch Sales-Kanäle, aber ich bin halt der subtile Hanseat und ich bring's nicht übers Herz, irgendwie einem LinkedIn-Tipp zu folgen, wo es heißt, du musst jedem, der dein Profil besucht hat, sofort eine Anfrage rausschicken. So. Und ja, von daher, ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
Also ich habe mich irgendwann mal, Xing war ich dann irgendwann mal draußen und dann habe ich dann auch auf LinkedIn draufgeschrieben, dass ich auch als Coach unterwegs bin und das willst du nicht sehen, was du da bekommst. Das ist wirklich derartig, ich weiß, ich kann gar nicht genügend englische Wörter dafür benutzen, das nervt derartig. Also ich bin dann eher der Typ, der eh alles anklickt und sagt, ja, du bist irgendwann mal meine Zielgruppe, mein Lieber. Und das ist mir eigentlich auch egal, aber ich finde es wirklich, wirklich unangenehm und ich finde dann unter all diesem Wust dann halt wahrscheinlich auch die Perlen nicht, weil ich glaube, da gibt es schon einiges an Content-Perlen, die dann auch versteckt sind. Also um ehrlich zu sein, das ist ein extrem verkaufender Traffic, der dir da entgegenschlägt. Also das ist, ich finde es sehr unangenehm. Aber das war vielleicht auch meine Erfahrung, weil ich halt blöderweise mich als Coach da angemeldet habe.
Also ich bin tatsächlich immer noch deutlich mehr auf LinkedIn als auf Xing, weil ich finde, dass diese ganze Content-Darstellung leichter konsumierbar ist. Von der ganzen Usability her komme ich persönlich einfach mit LinkedIn deutlich besser zurecht, was mir so ein bisschen auffällt. Und jetzt weiß ich nicht, du hattest ja vorher von der YouTube-Bubble gesprochen, ob das meine eigene LinkedIn-Bubble ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Leute kriegen auf LinkedIn immer mehr so ein Mitteilungsbedürfnis, wie man es eigentlich von Facebook kennt. So, mein Abendessen, ja. Guck mal mein veganes Schnitzel. Und ich denke, Leute, dafür haben wir Facebook. Da kannst du dein Schnitzelchen teilen und auf LinkedIn können wir da ein bisschen irgendwo beim Thema bleiben. Und also ganz übel finde ich, da war ich jetzt relativ radikal, so diese ganzen Corona-Schwurbler, will ich sie jetzt mal nennen, die dann meinen, auf LinkedIn ihre Überzeugung darlegen zu müssen, egal in welche Richtung sie gehen, finde ich wahnsinnig anstrengend. Geh auf Facebook, mach das da.
Aber ist es nicht so, dass wir als Berater, ich nehme mich mal für 1,5 Monate zurück irgendwie, wir als Berater nicht auch schuld daran sind, weil wir auch so Sachen schreiben wie jetzt ist LinkedIn der neueste Scheiß?
Du, dass wir die Leute mit ihrem Schnitzel auf.
Nein, nein, und dann weißt du natürlich nicht, was du schreiben sollst, wenn du gerade einfach nur Schnitzel isst. Ich meine, der will natürlich seine Geheimnisse nicht verraten, eigentlich will er persönlich gar nichts und irgendwie so ein bisschen Foodporn geht immer, also komm, hau ich halt Schnitzel raus. Ist doch Social Media, oder? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da sich da auch was dreht, was einfach schon auch eine Luftnummer ist, ne?
Ja, aber vielleicht sind es ja auch gar nicht die guten Coaches, sondern die nicht ganz so guten Coaches. Weil der gute Coach würde dir sagen, überleg dir, was du mit diesem Content anfangen kannst. Und wie ich kann mich wieder als Experte positionieren, außer ich bin jetzt Sternekoch und poste mein Wahnsinnsschnitzel. Mit meinem Schnitzel, glaube ich, komme ich einem Bewerbungsgespräch oder einem Auftrag nicht einen Schritt näher. Vielleicht doch so ein bisschen während dem Schnitzel ein bisschen gute Literatur lesen und die weiterempfehlen.
Ja, zum Beispiel. Also das ist immer, ich finde, das ist immer ein Trick, irgendwie ein Buch zu empfehlen oder so. Das geht tatsächlich echt immer.
Ich merke schon, die beiden haben auf jeden Fall Hunger. Wir machen mal weiter. Und zwar, jetzt bin ich super gespannt und jetzt gehe ich gleich mal einen Schritt zurück. Und zwar, ihr beiden schreibt jetzt einen richtig guten Ratgeber. Und zwar, Evergreen Media hat sich damit beschäftigt, eine Liste fertig zu machen, wie man einen guten Ratgeber erstellt oder halt auch einen Unratgeber tatsächlich schafft. Wie oft, oder rollt ihr schon mit den, sind das so die Infografiken in der SEO-Szene? Also rollt ihr schon mit den Augen, wenn man das Wort Ratgeber sagt oder geht's noch?
Ich rolle dann, wenn Leute mir einen Ratgeber schmackhaft machen wollen und innerhalb der ersten 3 Absätze 7-mal die Brand vorkommt, dann kriege ich einen Vogel, weil dann ist es kein Ratgeber, dann ist es ein Selbstbeweihräucherungs-Inszenierungsdokument und dann gib mir keinen Rat, sondern dann bleib klar und sag hier Werbung, aber mach keinen Ratgeber, der keiner ist.
Mhm. Ja, damit geht's mal los. Also ich habe mir den Evergreen Media auch, ich habe mir nicht durchgelesen, habe mir überflogen. Und ich finde, da sind auch ein paar gute Tipps drin. Also muss man also sagen, also so Sachen wie zum Beispiel, liefere konkrete Informationen, nimm die sprachliche Ebene ernst. Ich meine, das sind jetzt vielleicht Sachen, die kann man auch, also dazu braucht man echt nicht mehr ein Internetdokument aufzumachen, um das irgendwie dann aufschreiben zu müssen. Was mich halt echt ein bisschen frustriert, ist, wenn dann weiter hinten dann immer doch noch steht und achte auf die Keyword Density und. Also es ist halt einfach, Entschuldigung, das ist halt, da hat man halt irgendwelche Sachen zusammengegoogelt und hat dann die wieder zusammengestellt. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch natürlich irgendeinem Menschen wirklich total Unrecht und der hat richtig viel recherchiert oder sie oder ich weiß es nicht, aber das ist so 0815, Entschuldigung. Da kann ich einfach nicht viel mit anfangen. Mir fehlt vor allem immer eins, also wir haben ja zwar vereinbart 30 Sekunden immer, aber da muss ich jetzt einfach mal, da kriege ich sonst Pickel. Was mich wahnsinnig nervt, ist, dass ein Faktor eigentlich niemals so eine richtige Rolle spielt, nämlich gerade bei, also Ratgeber sind natürlich sinnvoll, also wir brauchen Ratgeber an jedem Eck und an jedem Ende. Was ich irritierend finde, ist, dass in diesen Ratgebern zu den Ratgebern und das zum Content Marketing, also da steht immer drin, ja, mach das, auch was die anderen machen, schreib gut, so wie die anderen auch schreiben, aber steht niemals drin, was vielleicht ein extrem wichtiger Faktor sein könnte, nämlich Diversity. Wenn du, also und das haben wir als Apothekenumschau, kann ich dir jetzt sagen, ja auch schmerzlich gelernt. Wir hatten bis 2018, gab es immer so 4, 5 große Gesundheitsratgeber für jede Krankheit, für jedes Symptom bei Google. Und die Core-Updates haben uns doch eins gezeigt, dass 4 Krankheitsratgeber, die sich ähneln, einfach zu viel sind. Sondern da haut man doch einfach mal 3 raus. Und dann hat man wenigstens Platz für was anderes, für Seiten, die auch mal was anderes machen. Und dieses Abgucken bei anderen und dann zusammenschreiben ist halt einfach, ist okay, bis zu einem gewissen Füllstand, finde ich auch in Ordnung, dass ich das mache. Aber dann setze ich doch bitte irgendwas drauf, was die Leute vielleicht gefragt haben, aber noch niemand beantwortet hat. Und da werde ich ein bisschen emotional.
Du, ich bin auch immer sehr emotional. Entschuldigung, nur ganz kurz. Was mir oft immer fehlt, auch einfach als Konsument, eine Zusammenfassung, aber auch sehr gerne eine grafische Zusammenfassung. Also was du auch gerade meintest, Erik, ne? Von wegen, denk doch bitte an die Keyword-Verwendung und binde das und so ein. Content, 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 also Text, Text, Text. Aber was mir halt fehlt, oder macht euch einfach hier bitte auch Gedanken, beim Ratgeber, der muss ja einfach zu konsumieren sein. Und ich meine, du hast es nicht besser zusammengefasst. Du hast auch den Artikel von Evergreen Media überflogen. Das machen wir alle. Das ist Internet-Content, der wird überflogen und muss halt auch diagonal konsumierbar sein und das halt auch grafisch oder meinetwegen mit kleinen Videoschnipseln oder so unterschrieben. Ne? Von daher, ja, aber wir steigern uns emotional rein. Du hast völlig recht. Sarah, beruhigt uns bitte.
Tief durchatmen, tief durchatmen. Ja, wir sind schon ganz schön weit heute. Ich fasse es nicht. Ich habe euch ja ganz am Anfang versprochen, dass es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Und wir sind, so schmerzlich wie es ist, schon mit ganz schön großen Schritten Richtung Ende gegangen. Ich habe euch einen Keks versprochen. Hier ist euer Keks. Erik, du bist unser Content, du bist unser Content-Experte. Kannst du mir verraten, wenn ich einen Text für User im Web erstelle, worauf muss ich im Aufbau und auch im Inhalt des Textes ganz besonders achten?
Die Scannability, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar eine gute Idee ist es meiner Ansicht nach, wenn du die Möglichkeit bietest, dem Nutzer beim Aufbau des Textes und bei dem Inhalt auch, den du siehst, erstmal wirklich zu sagen, hallo, ich biete dir dieses an, und dann wird er möglicherweise, wenn er Vertrauen zu dir bekommt, über den Text mal drüber scannen und mal schauen, was gibt es denn da so zu sehen. Und das, was der Patrick gerade eben gesagt hat, ist schon sehr richtig. Wir scrollen halt mal drüber, wir überfliegen das. Dann gib ihm doch an den Punkten, wo er auf jeden Fall hingucken wird, die wichtigsten Informationen, die du mitteilen willst. Also geh nicht davon aus, dass der das in aller Ruhe irgendwie komplett durchliest, sondern denk an vielleicht, weiß gar nicht, wie viele jetzt kommen, aber ich denke mal so etwa 5. Gute Überschrift mit einer ordentlichen, sachlichen Dachzeile, ein guter Einstieg, gute Zwischenüberschriften, wunderbares Fazit und dann möglichst auch, und das liegt mir ganz besonders am Herzen, im sichtbaren Bereich nicht nur die wichtigsten Informationen, sondern auch eine Mitteilung, dass da unten noch ganz viel weiterer Inhalt ist. Das ist für mich so die also damit geht's los. Und wenn du das so als Raster mal für dich aufgebaut hast, kannst du eigentlich reinkippen, was du willst. Da kannst du mit allen Elementen arbeiten, dann kannst du auch an der Form feilen, dann kannst du schöne Wörter verwenden. Aber das, was 100% der Nutzer sehen, ist halt der erste Screen. Und da sagst du dann bitte, worum es geht und dass da unten noch ganz viel anderes Zeug kommt und vor allem, was da kommt.
Das ist ein geiler Tipp, dass du halt wirklich in diesem über dem Falls-Element nochmal wirklich so einen Teaser sägst, ne? Der neugierig macht auf die weiteren Inhalte, die dann da unten warten.
Und das mit Sprungmarkennavigation zum Beispiel. Also es geht ja auch, es muss ja gar nicht Teaser, sondern Sprungmarkennavigation, die darf auch mitscrollen, was auch immer. Also, aber dass du halt wirklich von vorne, also dass du nicht irgendwie mit einer Überschrift anfängst und dann schreibst du halt einen Text runter.
Ja.
Das ist total bescheuert. Also, weil der hat ja keine Ahnung, wo er nachher aufschlägt. Deswegen ist es halt schon mal vorzusegmentieren und zu sagen, ey, mein Lieber, du willst dich nur mit der Bedienung beschäftigen von dem Produkt, dann geh direkt dahin. Es ist viel leichter, als dem zu sagen, jetzt setz dich bitte hin und lies dir alles ganz genau durch. Das funktioniert halt nicht.
Was ich auch immer ganz, ganz schlimm finde, da schimpfe ich auch bei mir im Content-Marketing-Seminar immer, wenn die Leute einsteigen, das, wie du schon sagst, das sind mit die wichtigsten Zeilen im ganzen Text, diese Teaser-Texte, und dann einsteigen mit, ja, schon seit vielen Jahren ist das Internet im Business nicht mehr wegzudenken, denn ohne Webseite machst du keine Umsätze, und dann sind schon mal 80% der Leser raus, bis du damit um die Ecke kommst, dass du jetzt hier einen SEO-Ratgeber liefern willst. Mhm. Spar dir das.
Dann waren die noch auf dem Seminar und dann haben sie gehört, du musst den Leser mitnehmen. Und dann steht da drin, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber viele Nutzer
Aber ganz schlimm ist, am allerschlimmsten, und das ist, jeder weiß das. Wenn jeder es weiß, dann schreib's nicht in deinen Teaser. Das, also, ja, wir wollten doch gerade so in den Cooldown gehen.
Ich wollte gerade sagen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil.
Das ja. macht Spaß. Können wir weitermachen?
Also, Erik, jetzt komme ich wieder mit Halbwissen. Und zwar haben wir noch eine Frage für dich mitgebracht. Und zwar, was funktioniert bei Überschriften im Web besonders gut? Und was ich so für mich immer mal mitgenommen habe und auch schon viel ausprobiert habe, sind zum Beispiel Fragestellungen oder lustigerweise dieser Nudging-Effekt mit ungeraden Zahlen. Hast du da Erfahrungswerte auch und weitere Tipps für Überschriften im Web?
Also witzigerweise haben wir tatsächlich die Situation, dass wenn du eine Ziffer in einer Überschrift hast oder einen Teaser, dass wir Menschen eher drauf gucken. Ja. Stimmt. Also ist einfach wahr. Den hätte ich jetzt gar nicht so gesagt, aber da hast du recht. Also das ist wirklich so, die Leute gucken drauf. Ich weiß auch nicht warum, das ist immer halt irgendwie. Was ich bei Überschriften ziemlich cool finde, sind zwei Sachen. Also erstens, das ist der extrem langweilige Ansatz. Also er sagt bitte, worum es geht. Also irgendwelche ironischen, satirischen, nachdenklichen Überschriften sind irgendwie also schon auch gut, also die sind dann so in der letzten Stufe auch super, also die können auch toll sein, aber nur, wenn du mit einer Dachzeile zum Beispiel auch vorsagen kannst, worum es eigentlich geht. Also völliges Rätselraten ist echt, das ist einfach auch eine Frechheit. Das ist das eine, und das zweite ist, das ist ein bisschen diametral dem gegenüber, es sagt so wenig wie nur möglich. Also wenn du, ihr kennt doch diesen IKEA-Effekt, dass wenn man was selber zusammengebaut hat, dass es viel wertvoller ist als etwas, was man einfach so geschenkt bekommt.
Ja.
Das heißt, wenn du dem Nutzer die Möglichkeit gibst, ein Frame aufzulösen, also wenn in deiner Überschrift die Namen Maria und Josef drin stehen, dann ahnen wir schon, worum es geht, wenn du weißt, es geht um, jetzt fehlen mir so auf die Schnelle die Beispiele, aber das steht irgendwie drin, Übelkeit, nee, also es gibt ja immer so Stichwörter, wo du halt ein Thema nur andeutest. Und wenn du dem Nutzer die Möglichkeit gibst, sich das Thema selber ganz kurz zu erarbeiten, es soll natürlich auf jeden Fall auch funktionieren, kriegt er ein kleines Serotonin-Tröpfchen irgendwie ins Gehirn, fühlt sich wirklich wohl und geht dann runter und liest dann irgendwie weiter, und zwar mit einem guten Gefühl. Also das heißt, das ist so eine Gratwanderung zwischen alles sagen, damit du auch ein Versprechen abgeben kannst, was der Beitrag kann. Und auf der anderen Seite das so zu sagen, dass er sich selber den letzten Rest zusammenbaut, weil dann hat er, dann ist er stolz auf sich selber. Da gab es mal einen Krimi-Preis für Tiny Tales. Könnt ihr mal googeln? Tiny Tales. Da hat ein Florian Weinberg, hat das 2011 gewesen, kleine Tweets, also Tweets geschrieben, die waren damals 140 Zeichen lang, und die waren immer eine abgeschlossene Kurzgeschichte. Und die würde ich mir mal durchlesen, weil die zeigen sehr gut, wie man mit diesen Frames, mit diesem Framing auch arbeitet, indem man einfach Dinge nur andeutet und im Kopf schon die ganze Geschichte entsteht.
Super spannend, super spannend. Ja, ja, klasse, Erik. Content, der hier auch auf jeden Fall nicht das Format sprengt. Soweit ist es noch nicht, aber wir haben hier die Zeit gut genutzt auf jeden Fall. Sarah, was bleibt uns hier noch zu sagen?
Tja, was bleibt uns zu sagen? Uns bleibt zu sagen, dass es das jetzt ja noch nicht gewesen ist mit Folge 8. Wir laufen Open End. Nächste Woche gibt es Folge 9, immer dienstags 18:30 in deinen beliebtesten sozialen Netzwerken. Jetzt bist du Dienstag 18:30, aber vielleicht nicht am Computer oder liegst auf deiner Couch und willst einfach nur deine Ruhe haben. Kein Problem. Wir verfolgen dich dahin, wo du uns gerne hättest, und zwar über alle beliebtesten, bekanntesten Podcast-Portale. Bedeutet, aus der ganzen Nummer, die wir hier Dienstagabend 18:30 veranstalten, schneiden wir dann einen hübschen, kleinen, knackigen Podcast und laden den in die beliebtesten, bekanntesten Podcast-Portale. Such dort nach 121 Stunden oder 121 Watt und du wirst uns finden, und wir können dich dann zum Beispiel auf deinem Fahrrad auf dem Weg in die Arbeit begleiten oder beim Wäschewaschen, Bügeln, wo du auch uns immer gerne dabei hättest. Wir kommen sogar mit in die Badewanne, wenn du willst.
Ah, mit Schaum. Immer schön mit Schaum.
Natürlich nur.
Ja, sehr gut. Ja, cool. Erik, wie hat es dir gefallen?
Super spannend. Also ich könnte jetzt noch ein Stündchen, könnte man auch dranhängen.
Total. Total. Auf jeden Fall, also, weil du gerade auch das Fass aufgemacht hast, eigentlich auch
Ja.
nochmal mit Kreativitätstechniken, Überschriften, diese Geschichten anzupieksen, ne, und im Kopf entstehen zu lassen. Super, super spannend. Und auch ein großes Danke an dich, Erik, für diese tolle Runde hier. Richtig cool. Und
danke euch.
Sarah darf sich verabschieden, ich verabschiede mich. Und Erik, dir gehören dann gleich die letzten Worte. Nur zum Beispiel zur mentalen Vorbereitung.
Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich beobachte sonst immer den Patrick, wenn wir einen SEO-Buddy von ihm hier dabei haben, wie er sozusagen sich zurücknehmen muss, und um nicht total heiß zu laufen. Heute ging es mir mal so mit dem Erik, das Thema Content. Wir sind halt einfach mit jeder Menge Leidenschaft bei unseren Themen mit dabei. Und deswegen freut es mich, wenn ihr das jetzt noch hört, dann seid ihr dran geblieben und teilt unsere Leidenschaft. Und ich sag vielen Dank und wünsche euch schon mal einen schönen Abend.
Das hast du super zusammengefasst. Das unterstreiche ich einfach nur und setze da einen kleinen Haken dran. Erik.
Letzte Wort ist immer schwierig, gell? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, außer dass es mir Spaß gemacht hat und ja, bleibt gesund.
Perfekt. Ganz lieben Dank und auf Wiederstream.